Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
Wer auf Skiern durch die stille Winterwelt gleitet, erlebt ein Russland wie einst. Mit uralten Holzkirchen, einsamen Dörfern und gastfreundlichen Menschen, die ihre ofenwarmen Küchen öffnen. Eine Reise, die keinen kalt lässt. Hören Sie eine Reportage von Annette Rübesam aus dem Januarheft von Geo Saison. Es liest Julia Grossmann.
Unter seiner grauen Mütze wirkt Igor ein bisschen angeschlagen. Er hustet und schnieft, als er den Bohrer ansetzt und die Metallspitze durch die Eisschicht kurbelt. Rasch füllt sich das armdicke Loch mit dunklem Wasser. Igor geht in die Knie und schöpft mit einer verbeulten Schaumkelle Eissplitter ab. Dabei spricht er kein Wort. Beim Eisangeln wird anscheinend nicht geplaudert. Stumm führt er vor, wie man lebende Maden auf den Angelhaken spießt, dann verteilen wir uns über den zugefrorenen kleinen Waldsee. Schließlich wollen wir uns nicht die Fischgründe streitig machen. Bewegungslos sitze ich auf meinem Klapphocker, den Blick auf die Schnur zwischen meinen Füßen gerichtet, während der Wind durch den Wald pfeift und mir die Kälte in die Knochen kriecht. Es gibt nichts zu tun, außer zu warten, zu frieren und sich russisch zu fühlen. Das ist noch die leichteste Übung, weil Pedro, unser Chemnitzer Reiseleiter, mit der Wodkaflasche zwischen den Bohrlöchern hin und her eilt, um uns bei Laune zu halten. Als er nach einer Stunde zum Aufbruch bläst, ist der Einzige, der etwas vorzuweisen hat, Igor. Zu seinen Gummistiefeln ordentlich aufgereiht liegen 7 kleine Barsche. Irgendeinen Insidertrick muss der jungenhafte Karelia für sich behalten haben. Er ist Bauer und unser Gastgeber bei dieser Etappe der Tour. »Die haben eh viele Gräten«, murmelt er wie zur Entschuldigung, als wir durch den tiefen Schnee zurück ins Dorf Kinerma stapfen. Eine Woche Skiwandern im Herzen Russisch-Kareliens haben wir gebucht. Die nordrussische Region und ihre Kultur wollen wir beim Langlauf kennenlernen, beim Eisangeln, bei Karelian in der Küche. Wir sind zu fünft. Marcel und Peter, die jungen Freunde aus Dresden, Herbert aus Rosenheim, Reiseleiter Pedro, der als einziger Russisch spricht, und ich. Statt in Hotels, die es ohnehin nicht gäbe, wohnen wir bei Einheimischen, wie dem dünnen Igor und seiner dicken Frau Nadescha. Die beiden haben ihren Hof in Kinerma in eine kleine Pension umgewandelt. Das Dorf liegt etwa 350 Kilometer nördlich von St. Petersburg und 200 Kilometer von der finnischen Grenze. Auf einer kleinen Erhebung inmitten von Mischwäldern ragen die Holzkirche auf, ein blaues Bushaltestellenschild und 17 Holzhäuser, die meist erschöpft zusammengesackt wie alte Frauen auf einem Schemel. Ein schneebedecktes Sträßchen führt an ihnen vorbei. Ein paar Mal am Tag kündigt sich aus der Ferne ein Dröhnen an, das zunimmt, bis ein langer Holztransporter auf Schneeketten durchs Dorf rasselt. Am Steuer sitzen Typen mit starren Mienen, unter heruntergelassenen Pelzkappen, im Mundwinkel eine Zigarette, als folgten sie einem Kaurismäki-Drehbuch. Sie hinterlassen eine Stille, gegen die Eisangel wie Rummeln wirkt. Auch wenn unser Grüppchen sich auf einen Ausflug vorbereitet, wirkt das wie ein Spektakel in Kinerma. Marcel und Peter, die mit einem 20-teiligen Skiwachs-Sortiment samt Bügeleisen ausgerüstet sind, zetteln eine Schneeballschlacht an. Nadeschas schwarzer Wolfshund verschwindet mit einer Packung Räucherkäse aus meinem Rucksack hinter dem Saunahaus. Und Herbert schimpft, weil er wieder nicht auf Anhieb in die Bindung kommt. Der 72-Jährige hält sich mit Bergsteigen und Expeditionen fit. Langlaufen ist Neuland für den Bayern. Karelien will er kennenlernen, weil sein Vater hier in Kriegsgefangenschaft war. Und da gab es halt nur diese Skiwandertour. Reiseleiter Pedro erträgt das Durcheinander mit Fassung. Schließlich zieht er die Wollmütze über die Locken und spurt voran. Besonders sportlich ist das Programm nicht. Höchstens 30 Kilometer pro Tag legen wir zurück, in gemütlichem Tempo. Loipen existieren nicht. Skifahren in Karelien ist ein tastendes Schieben durch Tiefschnee. Die Sturzgefahr scheint kaum größer als beim Wandern. Der Friedhof leuchtet, überraschend fröhlich. Bunte Holzkreuze, Plastikblumen und Sitzplätze mustern das Weiß. Auf einem sanften Hang fahren wir durch den Wald ab zu einem weiteren See. 60.000 soll es in ganz Karelien geben. Dünner, weicher Schnee bedeckt das Eis. Perfekt, um an Tempo zuzulegen. Firn, jubelt Herbert und stößt sich mit den Stöcken ab und strebt in alpiner Tourentechnik dem anderen Ufer entgegen. Die Jungs aus Dresden sind ihm längst davongeskatet und nur mehr 2 schwarze Punkte. Nach ihren V-Linien kreuzen wir die Spuren von Hunden, Schlitten, Skimobilen und Autos. Menschen begegnen wir nicht. Dicht besiedelt war Karelien, das uralte Kulturland zwischen Finnland und Russland, nie. Der Niedergang der Kolchosen nach der Perestroika trieb ab Ende der 80er Jahre einen Großteil der spärlichen Landbevölkerung in die Städte. Am folgenden Tag wirft sich Nadescha einen weißen Häkelschal über den Ski-Anorak und spaziert mit uns durch das Dorf, in dem nur noch 3 Häuser bewohnt sind. Zwischen moosigen Bretterzäunen und schönen Blockhausfassaden mit Schnitzereien an Giebeln und Fensterrahmen wölben sich Schneewehen. Die meisten Höfe sind verlassen. Nadescha zeigt uns die kleine russisch-orthodoxe Kapelle, die mit Flickenteppich ausgelegt ist. Neben dem Altar wacht ein bemalter Blechjesus, der um die Körpermitte eine Art Pareo aus einem Geschirrhandtuch trägt. Er weckt sofort unsere Bewunderung, doch Nadescha deutet auf die Ikone neben ihm, die heilige Jungfrau von Smolonesk. Sie werde im Dorf verehrt. Nach diversen Diebstählen hängt die Kopie einer Kopie an der Wand. Doch beim letzten Patrozinium waren trotzdem 500 Leute da. Die Kirche ist fast geplatzt, sagt unsere Gastgeberin. Normalerweise behandelt sie uns freundlich, doch ein bisschen distanziert. Jetzt, als sie vom Patronatsfest spricht, wird ihre Stimme weich vor Ehrfurcht und Stolz. Nadescha hilft mit, Kinerma wenigstens teilweise vor dem Verfall zu retten. Ein Teil der Einnahmen, die sie und ihr Mann mit Übernachtungsgästen, Piroggenkochkursen im Winter und Holzbau-Workshops im Sommer verdienen, fließt in die Renovierung. Nadescha verabschiedet sich. Sie müsse die Rauchsaune anheizen. Die karelische Version der typisch russischen Banja, bei der man nicht nur schwitzt, sondern auch hustet und sich die brennenden Augen reibt, ist jeden Abend unser Badezimmer. Der Rauch soll desinfizieren und vor Mückenstichen schützen. Wissenschaftlich erwiesen ist das allerdings nicht. Sicher ist, dass er nicht gesund ist, hat uns Petro gewarnt. Doch es macht Spaß, sich in dem heißen, verqualmten Bretterverschlag mit der Kelle warmes Wasser über den Kopf zu gießen, auch wenn die Handtücher verrußen und wie Katernschinken riechen. Traditionen halten sich gut nach der Landflucht. Wo kaum einer mehr ist, will auch kaum einer etwas erneuern oder kaputt modernisieren. Plattenbauten, löchrige Asphaltstraßen und kohlestaubgeschwärzte Schneehaufen sind uns nur in der Hauptstadt der russischen Republik Karelien begegnet. Dort, in Petrozavodsk, hat unsere Reise vor 3 Tagen begonnen. Frühmorgens kletterten wir aus dem Nachtzug von St. Petersburg. Mischa, ein stoppelbärtiger Bär, lädt uns in sein handgeschweißtes, tarnfarben lackiertes Spezialfahrzeug auf riesigen Ballonreifen, mit dem wir quer über den Onegasee, Europas zweitgrößtes Binnengewässer, rutschen. Immer wieder stoppt Mischa, um das Eis prüfend aufzubohren. 20 Zentimeter misst er an der dünnsten Stelle. Das Dorf Senaya Guba, unsere erste Station, liegt auf der größten Insel. Rund 1650 gibt es im Onegasee, fast alle in der nördlichen Hälfte, zwischen Festlandzungen und Buchten. So unübersichtlich wie geronnenes Ei in der Suppe verteilen sich die flachen Flecken Land. Und so hoch wölbt sich der Himmel über dem lichten Laubwaldbesatz, dass mir mitten im kalten, streng geführten Russland frei und fröhlich zumute wurde. Auch Senaya Guba ist so gut wie unbewohnt. Die Holzhäuser, Schuppen und Banja stehen schief, veredelt mit grau schimmernder Patina. Dazwischen bunt gestrichene Giebel und Fensterläden, Starnkasten und der bröckelnde Backsteinturm der Sommerkirche. Aus Schneeverwehungen starren steif gefrorenes Schilfgras, ein paar Laderwracks und ein rostiger Lastkahn, halb an Land gezogen, halb vom Eis gekrallt. Abends schimmern See und Himmel in pulvrigen Perlmuttönen und ein Fuchs schleicht übers Eis. Wir sitzen bei Mischa in der bullerwarmen ehemaligen Dorfschule und essen Fleischklopse, eingelegte Gürkchen und süß-sauren Kohlsalat mit roten Beeren. Mischa ist einer der wenigen Zuwanderer. Vielleicht sind wir die einzigen, sagt er. Als die meisten Bewohner auf der Suche nach Fernwärme und Supermärkten nach Petrozavodsk gezogen sind, hat er mit seiner Frau Olga die Einsamkeit der Onega-Inseln gesucht. Ich wollte Platz um mich herum, sagt der 51-Jährige. Zunächst hat er die Dorfkinder in Geografie unterrichtet. Dann, als es keine Schüler mehr gab, die Klassenräume in eine Herberge umgebaut, die gemütlich ist wie eine Kulisse eines Weihnachtsmärchens. In meinem Zimmer blättert ochsenblutroter Lack vom Dielenboden, von den Sprossenfenstern baumeln 50er-Jahre-Vorhänge, das Pult ist hellblau lackiert, Tapeten und Decken schmückt ein wildes Muster. Das Plumpsklo auf der Etage ist blitzblank geschrubbt und sogar fließend Wasser gibt es, auf karelische Art. Mischa und Pedro schleppen es eimerweise aus dem See an. Bei Bedarf schöpft man es in einen Blechtrichter über dem Waschbecken, der mit einem Stöpsel verschlossen ist, und zieht ihn. Senaya Guba ist 3 Tage lang Ausgangspunkt für Skiwanderungen zu den Nachbarinseln. Unterwegs kochen wir Suppe aus frisch gefangenen Hechten und Quappen über dem Lagerfeuer. Für Tee und Blini besuchen wir Olga und Mischa in ihrem Bauernhaus. 16 Kilometer übers Eis legen wir beim längsten Ausflug zurück, zur Insel Kishi und retour. Sie ist der Grund, warum im winzigen Senaya-Guba 3 hohe Handymasten zwischen den Birken herausragen. Im Sommer zieht das Weltkulturerbe Tausende von Touristen an. Viele reisen in Tragflügelbooten aus Petrozavodsk an oder auf Kreuzfahrtdampfern, die von St. Petersburg nach Moskau unterwegs sind. Jetzt, im Winter, balancieren wir mühsam über einen schwarzen Spiegel heran. So glatt ist er, dass selbst Peter und Marcel einen Gang zurückschalten und Herbert das Summen seiner Rigoletto-Arien einstellt. Wie zur Belohnung reißen die Wolken genau in dem Moment auf, in dem wir das Ufer erreichen. Sonnenlicht fällt auf die 22 Zwiebelkuppeln der über 300 Jahre alten Verklärungskirche. Sie leuchten silbrig auf und erinnern an Köpfe alter Damen, die sich die Haare legen lassen haben. Wir sind die einzigen Besucher. Nur ein Volkspolizist mit Ohrenklappenmütze kreuzt unseren Weg, bevor uns Irina empfängt, die uns durch das Weltkulturerbe führt. Sie ist 67 Jahre alt, trägt eine dicke Kunstpelzjacke und schwärmt, während sie uns zu den Kirchen und Bauernhäusern Kishis geleitet, in perfektem Deutsch vom winterlichen Leben am See. Es ist niemand da, die pure Erholung. Ich gehe langlaufen und abends in die Banja. Meine Kollegen wollen alle nur im Sommer arbeiten, aber mir gefällt es jetzt am besten. Zum Abschied zieht Irina den rechten Wollhandschuh aus und reicht uns die Hand. Sie hat es eilig, denn sie hat etwas vor. Sie geht zum Eisangeln.
Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de/audio.